So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen Reise. Folge Nummer 95. Ja, und ich sitze hier reichlich verärgert in der Sauna in Lorette Mar, weil irgendwelche Hirnquanks sich hier die Sauna angeguckt haben und anschließend die Tür einfach sperrangelweit aufgelassen haben. Und ich hier folgedessen nur 60 Grad drin habe. Einige Leute haben ihr Gehirn halt echt nur mitbekommen, damit die Atmung und der Herzschlag aufrechterhalten werden kann, ne? Naja, der Ofen ist aber an und es wird langsam wärmer. Dann wird der erste Gang halt etwas länger dauern. Ja, ich bin immer noch in Lorette. Heute ist mal ein richtig schön sonniger Tag, leicht bewölkt. Gestern war es so durchgängig bewölkt. Ich gucke aufs Meer. Ich sehe sogar gerade einen Regenbogen. Sehr schön. Okay, worum soll es in dieser Folge gehen? Um eine Plattitüde, die man immer wieder im Internet hört, in irgendwelchen Diskussionen, ich kann nicht verstehen. Das ist also, ich kann nicht verstehen. Das, ne? Also ich kann nicht verstehen, Komma, das. Ne? Das ist eine Plattitüde, die man interessanterweise immer von... Naturalisten hört, ne? Also entweder ontologische, also Scientisten, ne? Also alle Spielarten der Scientisten haben diese Plattitüde auf Lager. Das geht ungefähr so, ich kann nicht verstehen, dass ein Mensch im 21. Jahrhundert noch an die Auferstehung Christi glaubt, ne? Oder ich kann nicht verstehen, dass ein Mensch im 21. Jahrhundert noch Kreationist ist, ne? Ja, und das ist natürlich so eine Art Totschlagargument, ne? Also, oder was ich jetzt in einer anderen Diskussion, ich kann nicht verstehen, dass jemand noch Christ ist und Feminist, ne? Wo doch das Christentum eine durch und durch patriarchalische Religion ist. Also das kann ich nicht verstehen, ne? Oder ich kann nicht verstehen, wie jemand nicht bemerken kann, dass das und das eine inkonsistente, dass das inkonsistent ist, ne? Also ich kann nicht verstehen. Ja, und das ist eigentlich eine ganz interessante Plattitüde, weil das einiges über den Menschen aussagt, der diese Plattitüde benutzt. Ne? Also ich habe da viel drüber nachgedacht und überlegt, was kann ich eigentlich nicht verstehen. Ne? Und ich kann nicht verstehen, ich habe kein Verständnis dafür, ist das ja praktisch. Ne? Ich habe kein Verständnis dafür. Das hat eigentlich zwei Aspekte. Ne? Also, es ist natürlich eine moralische Herangehensweise, ne? Was ja nicht schlimm ist. Also, man nützt normalerweise dieses Ding, ich kann nicht verstehen, für Dinge, die man moralisch verwerflich hält. Ne? Ich kann nicht verstehen, wie man Auschwitz, müssen wir ja immer den Goodwin aufs Papier bringen, ne? Ich kann nicht verstehen, wie man sowas wie Auschwitz überhaupt bauen kann. Ne? Das ist zum Beispiel, oder ich kann nicht verstehen, wie man einen anderen Menschen umbringen kann. Ne? Also das ist eigentlich eine moralische Kategorie. Ich kann nicht verstehen. Und deswegen ist es schon sehr bedenklich, dass das für Glaubenskonstruktion benutzt wird, ne? Für Wirklichkeitskonstruktion. Ne? Also ich kann nicht verstehen, wie der oder der die und die Wirklichkeitskonstruktion hat. Macht natürlich eine Wirklichkeitskonstruktion zu einer Frage der Moral. Also der Ethik, ne? Das ist praktisch eine ethische Frage, ne? Also man möchte damit natürlich zum Ausdruck bringen, dass es verkehrt ist, ne? Falsch ist, eine solche Glaubenskonstruktion zu haben. Wenn ich sage, ich kann nicht verstehen, wie die Nazis Auschwitz bauen wollten, dann würde ich damit ja nur zum Ausdruck bringen, dass ich Auschwitz für ganz fundamental falsch halte. Ne? Und jemand, der sagt, also ein Naturalist, Scientist, der sagt, ich kann nicht verstehen, wie man das und das glauben kann, der bringt damit natürlich zum Ausdruck, dass er das für moralisch-ethisch verwerflich hält, so zu glauben. Erstens. Zweitens natürlich, das ist bei Auschwitz auch so, er hält seinen eigenen moralischen Standpunkt für überlegen. Ne? Also Auschwitz ist falsch, ist natürlich ein überlegener Standpunkt gegenüber Auschwitz ist richtig. Das ist ja einfach moralisch überlegen, ne? Die Aussage Auschwitz ist falsch. Aber mein Glaubenssystem ist richtig und deins ist falsch, ist natürlich nicht moralisch überlegen. Aber derjenige, der das sagt, ich kann nicht verstehen, bringt damit zum Ausdruck, dass er sein eigenes Glaubenssystem für moralisch überlegen hält. Ne? Ganz klar. Also nicht nur für richtig, sondern auch nur für moralisch überlegen. Dann ist es natürlich als drittes, also das ist klar, ne, da schwingt ein unglaublicher Hochmut, ne, eine wahnwitzige Überheblichkeit, ne, eine schier unfassbare Arroganz ist in diesem einfachen Satz, ich kann nicht verstehen, dass Menschen heute noch an die Auferstehung glauben. Das ist eine so unglaubliche Arroganz, dass es einen eigentlich schüttelt, ne, und dass diejenigen das nicht merken, das liegt eigentlich nur daran, dass sie halt Teil einer Community sind, die ihn ständig zurückmelden, also der Wissenschaftscommunity, die ihn ständig zurückmeldet, dass ihr Standpunkt moralisch überlegen ist. Ne? Es ist so, als wenn ein Freikirchler sagt, ich kann nicht verstehen, wie man Jesus Christus nicht ganz als Erlöser annehmen kann. Das ist ja genau die gleiche Geisteshaltung, ne? Das kann dieser Freikristler eigentlich nur machen, weil er natürlich innerhalb seiner freikirchlichen Gemeinde ständig rückmeldet kriegt, dass diese unfassbare Arroganz angemessen ist. Ne? Sonst könnte er das ja gar nicht bringen. Ne? Also er muss sich im Mainstream fühlen. Ne? Also ein Freikirchler ist ja jetzt nicht Mainstream, aber innerhalb seiner Community ist er halt Mainstream. Während der Naturalist, der sagt, ich kann nicht verstehen, wie Menschen heutzutage noch an die Auferstehung Christi glauben, natürlich auch in einer breiteren Stimmung Mainstream ist. Ne? Wenn das kein Mainstream wäre, sondern eine Minderheitenposition und er sich, sagen wir mal, unter lauter Freikirchlern bewegen würde, dann könnte er das nicht so sagen. Ne? Ist klar. Ne? Also, was ist denn? Schlucken und überlegen. Kommt das jetzt nicht vielleicht etwas arrogant rüber? Ne? Also das kann man nur machen, so eine unfassbare arrogante Aussage kann man eigentlich nur machen, wenn man sich überlegen fühlt, also wenn man sich eine breite Masse hinter sich weiß. Ne? Ja, also das ist, schwenkt da ganz klar rein. Ne? Also totale Arroganz, völliges von sich eingenommen, ne? Das eigene Welt, also das ist extremster Fundamentalismus. Nur Fundamentalisten sagen, ich kann nicht verstehen, das. Ne? Das ist eine Aussage, die nur von Fundamentalisten kommt. Ne? Ein Nicht-Fundamentalist, ein Konstruktivist könnte das zum Beispiel nicht sagen, ne? Ein Radikaler jetzt, ne? Weil ich kann nicht verstehen, kann man, dass Leute an Einhörner glauben, doch, ich kann das verstehen, ne? Warum sollte ich das nicht verstehen können? Und das ist jetzt die zweite Lüge. Ich kann nicht verstehen, ist natürlich frech gelogen, ne? Ich kann Auschwitz nämlich verstehen. Wenn ich sage, ich kann nicht verstehen, wie Auschwitz möglich werden konnte, dann sage ich damit ja eigentlich nur, ich will das nicht verstehen. Ne? Was ja auch Sinn macht. Ne? Also man sagt, ich kann nicht verstehen, aber man muss das übersetzen mit, ich will nicht verstehen. Ne? Ich kann nicht verstehen, wie Menschen ein Kind töten, ist natürlich gelogen. Natürlich kann ich das verstehen. Also ne? Ich bin ein Mensch, Menschen sind empathiefähig. Und ich kann mich natürlich empathisch auch in einen Mörder hineinversetzen. Ich kann einen Mörder verstehen, das ist überhaupt kein Problem. Ich kann auch einen Nazi verstehen, also ich bin ja empathiefähig. Ich will einen Nazi aber nicht verstehen. Ich verweigere ihm die Empathie. Das ist ganz klar. Also, dass ich das kann, ist überhaupt keine Frage. Ob ich das will, ist immer die Frage. Will ich empathisch mit anderen Menschen umgehen? Oder will ich das halt nicht? Können tue ich das immer. Ich kann wahrscheinlich alles verstehen, was Menschen machen. Einfach weil ich ein Mensch bin und weil ich empathiefähig bin. Ne? Ab einer gewissen Abweichung von meiner moralischen moralisch-ethischen Wertesystem verweigere ich natürlich Menschen die Empathie. Ne? Ich habe keinen Bock, empathisch auf Soziopathen einzugehen. Ne? Ich habe keinen Bock, George W. Bush zu verstehen. Ich will das nicht. Ne? Also ich will das einfach nicht. Ich könnte das durchaus, ich will das aber nicht. Ne? Also das ist eine Verweigerung von Empathie. Man muss, ich kann nicht verstehen, immer damit übersetzen, ich will nicht verstehen. Ne? Ja? Und ja, also wenn jemand sagt, ich kann nicht verstehen, wie Menschen immer noch daran glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, dann muss man das übersetzen, ich will nicht verstehen, warum andere Menschen glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ne? Ich verweigere diesen Menschen die Empathie. Ne? Man redet sich dann tatsächlich mit seiner Verantwortung raus. Ne? Man sagt, ich kann das halt nicht für verantwortlich. Ne? Aber letztendlich ist es eine Entscheidung, ich verweigere diesen Menschen die Empathie. Ne? Ja. Nach Motiven können wir fragen, machen wir gleich auch. Aber jetzt muss ich erstmal einen Aufguss machen. Und deswegen schalte ich den Tascam aus, weil bei so hoher Luftfeuchtigkeit ist ein wunderschöner Blick übrigens über das Mittelmeer mit Regen. Bogen. Mit so hoher Luftfeuchtigkeit, da kollabiert wahrscheinlich der Tascam. Ja, manchmal benutzt man natürlich, ich kann nicht verstehen, auch einfach um zu zeigen, um abzuwehren, ne? Also wenn jemand sagt, ich kann nicht verstehen, dann wehrt man ab, ne? Also man fühlt sich bedroht und das tröstet mich auch ein bisschen, dass also die Scientisten, die kommen ja immer so selbstsicher rüber, ne? So als wenn sie überhaupt nicht annehmen. Aber wie alle Fundamentalisten zweifeln natürlich auch Scientisten, ne? Also gläubige Menschen, die nicht fundamentalistisch sind, die zweifeln ja ununterbrochen, ne? Also denen ist natürlich klar, dass Zweifel immer Teil des Glaubens ist. Ne? Wie gesagt, für mich ist Zweifel und skeptische Herangehensweise das Gleiche. Ne? Also jeder gläubige Mensch geht skeptisch an seinen eigenen Glauben ran, also zweifelt. Ne? Und Fundamentalisten natürlich auch. Die Fundamentalisten sind nur gezwungen, diesen Zweifel irgendwie abzuwehren. Ne? Also den, ne, der bedroht ja ihre Wirklichkeitskonstruktion. Ne? Die können ja nicht, die müssen ja ihre Wirklichkeitskonstruktion als die Wahrheit verteidigen. Und deswegen müssen sie den Zweifel abwehren. Und die beste Art, den Zweifel abzuwehren, ist natürlich, sich dem Gegenüber sehr, sehr überlegen zu fühlen. Ne? Da gibt es so ein Gefühl von Sicherheit. Und ich kann nicht verstehen, ist natürlich die ultimative Überlegenheit. Ne? Also ich kann nicht verstehen, wie man so zurückgeblieben sein kann. Das, ne? Das benutzen eigentlich alle Fundamentalisten als Methode, um Angriffe sozusagen. Das wird ja von denen als Angriffe. Ne? Andere Wirklichkeitskonstruktionen werden ja von denen als Angriffe definiert, obwohl es ja gar keine Angriffe sind. Das sind ja einfach andere Wirklichkeitskonstruktionen, aber sie definieren jede andere Wirklichkeitskonstruktion als Angriff, ne? Und deswegen dieses von oben herab, ich kann nicht verstehen, wie man immer noch glaubt. Deswegen dieses von oben herab, ich kann nicht verstehen, wie Jesus auferstehen konnte. Ich kann nicht verstehen, wie jemand noch glauben kann, dass Jesus auferstanden ist, ne? Das ist sozusagen die ultimative Abwehr. Ja, und da bin ich auch immer versucht, diesen Missgriff zu nehmen. Also immer noch übersetzen, ich will nicht verstehen, ne? Ja? Denn ich kann immer verstehen, ne? Also ich habe zum Beispiel Colin Goldner gelesen, ne? Eine vernichtende Kritik im Schatten des Dalai Lama, ne? Und da bin ich auch versucht zu sagen, ich kann nicht verstehen, wie man, nachdem man Colin Goldner gelesen hat, im Schatten des Dalai Lama, den Dalai Lama noch irgendwie attraktiv finden kann, ne? So als spirituellen Führer. Das kann ich nicht verstehen, bin ich versucht zu sagen, ne? Aber es ist natürlich Quatsch, natürlich kann ich verstehen, dass Leute den Dalai Lama immer noch verehren, ne? Auch wenn sie Colin Goldner gelesen haben, das kann ich problemlos verstehen, ne? Offensichtlich glauben sie Colin Goldner schlicht und ergreifend nicht, ne? Oder sie werten die Fakten, die Colin Goldner da in dem Buch veröffentlicht hat, als nicht so gewichtig an. Ne? Also sie werten das nicht so hoch. Während ich das als eine vernichtende Kritik empfinde, kann ein anderer Leser vielleicht denken, ja, das ist eine berechtigte Kritik am tibetanischen Buddhismus, aber der hat halt auch positive Seiten. Ich gewichte das anders, ne, und deswegen glaube ich halt weiter. Also halte ich den Dalai Lama weiterhin für einen spirituellen Führer. Also die Scientisten gehen oder Fundamentalisten gehen oft davon aus, dass sie Fakten hätten, die überzeugen müssen. Aber das ist ja nun Quatsch mit Soße, ne? Weil Fakten müssen nicht überzeugen. Fakten können überzeugen. Und ich kann verstehen, wie wie jemand weiterhin an den Dalai Lama glaubt. Ich kann nur nicht, ich will es nur teilweise nicht verstehen. Ich will es in den Bereichen nicht verstehen, wo ich den tibetanischen Buddhismus für menschenverachtend halte. Da will ich es nicht verstehen, aber natürlich kann ich es problemlos verstehen. Ne? Also das ist auch eine Ausrede, man will sich so ein bisschen vor der eigenen Verantwortung drücken, ne? Und auch Scientisten zweifeln und greifen deswegen halt zu diesem Kniff, ne? Um ihre eigene Wirklichkeitskonstruktion zu untermauern. Und das ist das echte Problem. Da bin ich aber Jesus.de immer mit konfrontiert. Leute, die ihre Wirklichkeitskonstruktion für die Wahrheit halten, also Fundamentalisten, Ideologen, also ich habe jetzt in einem guten Internetartikel Ideologie ist ja einfach nur, man glaubt an etwas. Insofern ist ja jeder Ideologe, aber man kann auch Ideologie als abwertend betrachten. So in dem Sinne, man hält die eigene Glaubenssystem für die Wahrheit. Ne? Ich würde das jetzt in Zukunft nicht so machen, weil das ist verwirrend. Ich rede dann immer von Fundamentalismus, ne? Wenn jemand die eigene Glaubenswirklichkeitskonstruktion für die Wahrheit hält. Ne? Also Fundamentalisten haben halt immer das Problem, dass eine andere Glaubenswirklichkeitskonstruktion ein Angriff auf die Wahrheit darstellt, ne? Weil sie ja glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein, ne? Während ich einen Scientisten ohne weiteres tolerieren kann, er hat ein Glaubenssystem, das ist ja sein gutes Recht, soll er haben, mir doch egal, wird es ja immer dann problematisch, wenn er davon ausgeht, dass sein Glaubenssystem meinem überlegen ist, also die Wahrheit ist, ne? Dann kommen ja solche Plattitüden, ich kann nicht verstehen, wie man immer noch glauben kann, dass, ne? Also damit sagt er ja, ich will nicht verstehen, ich verweigere die Empathie, ne? Ich will mich in diesen Gedanken. Und das kommt natürlich daher, dass er das als Fundamentalist, als Bedrohung wahrnimmt. Ne? Ein anderes Glaubenssystem bedroht ihn. Das habe ich auch selber. Ich halte mich ja nicht für einen Fundamentalisten, aber ich finde einige Glaubenssysteme bedrohlich. Nicht, weil ich Fundamentalist bin, sondern weil ich sie für destruktiv halte. Also ich möchte mich jetzt nicht mit äußerst destruktiven Glaubenskonstruktionen auseinandersetzen, also die ich für so destruktiv halte, weil natürlich eine geringe Wahrscheinlichkeit, das besteht ja, aber immerhin die Denkmöglichkeit besteht, dass ich so destruktive Glaubenssysteme zu meinen Glaubenssystemen machen könnte. Ne? Also das ist so eine Vorsicht, die jeder Mensch auch haben sollte, die ja auch was Gesundes ist. Ne? Diese Vorsicht hat mich davor bewahrt, in irgendeine Sekte einzutreten. Ne? Man soll halt vorher prüfen. Ne? Das hat ja sogar Jesus, glaube ich, gesagt, aber egal, wer es gesagt hat, aber es ist natürlich durchaus sinnvoll, eine gewisse Abwehr gegen bestimmte Glaubenssysteme zu haben, um sich zu schützen, ne? Um nicht in Gefahr zu geraten, in ein destruktives Glaubenssystem hineingezogen zu werden, ne? Deswegen ist es nicht ratsam, sich zu intensiv, also nicht, dass die, ja, die sind auch gefährlich, ne? Das sind also, es gibt destruktive Glaubenssysteme. Und da muss man sich natürlich ein bisschen vor fernhalten, ne? Da muss man aufpassen. Eine gewisse Vorsicht ist da durchaus angemessen und hat etwas sehr, sehr Gesundes. Ne? Das ist aber nicht die fundamentalistische Vorsicht. Also alles, was anders ist als die Wahrheit, ist gefährlich, sondern es ist die Vorsicht des Bewusstseins, dass es durchaus auch Glaubenswirklichkeitskonstruktionen gibt, die in den Abgrund führen, ne? Die destruktiv sind, ne? Wo man sich große Probleme mit einhandelt eventuell. Und das ist natürlich total sinnvoll, diese Glaubenssysteme nicht zu seinen Glaubenssystemen zu machen, ne? Ja, jetzt sind gerade mal 9 Minuten um. Ich verstehe gar nicht, warum ich so schwitze. Aber die Sonne ist auch richtig warm geworden, 80 Grad. Ja. Also das ist, also es gibt 2 Arten von Angst vor anderen Glaubenssystemen. Aber ich empfinde so ein destruktives Glaubenssystem jetzt nicht als Angriff, ne? Das ist kein Angriff auf mein Glaubenssystem. Ich weiß, dass das eine Wirklichkeitskonstruktion ist, so wie die meine. Aber eine Wirklichkeitskonstruktion, vor der ich mich besser schütze, ne? Weil die gefährlich sein könnte. Also das ist mehr so ein pragmatischer Ansatz, ne? Ich bin ja eigentlich kein Pragmatiker, aber in dem Punkt ist Pragmatiker ganz gut. Es gibt natürlich Glaubenssysteme, die zu keinem guten Ergebnis führen, ne? Das muss man ja nur ein paar Lebensgeschichten von Leuten hören, die das ausprobiert haben, ne? Und dann weiß man, ist nicht cool, ne? Und die sind natürlich, wenn man sich auf irgendwelche Kurse oder solche Diskussionen mit denen einlassen will, die wollen einen ja missionieren, die sind auch rhetorisch sehr geschickt, da muss man aufpassen, ne? Also nicht, dass die einen im Internet jetzt vielleicht über den Tisch des Hauses ziehen könnten, aber wenn man einen längeren Kurs in irgendeiner destruktiven Ideologie absolviert, könnte das schon negative Spuren hinterlassen. Da muss man schon vorsichtig sein, wenn man jetzt sein Innerstes anfängt. Und dann ist natürlich ganz gut zu sagen, ich will das jetzt nicht verstehen, ne? Weil ich mich darauf nicht einlassen will. Empathieverweigerung ist nicht durchgängig schlecht. Ne? Man sollte also dem Soziopathen schon die Empathie verweigern, weil der eine Bindung ja nur ausnutzen würde, ne? Oder irgendein Destruktivi. Aber Empathie zu verweigern bei jedem, der auch nur so ein bisschen abweichende Meinung hat, das ist natürlich unglaublich stark, ne? Und zeugt davon, dass man mit seiner eigenen Wirklichkeitskonstruktion sich so sicher ja scheinbar nicht ist. Also Fundamentalisten sind vermutlich sehr, sehr unsicher in ihrer Wirklichkeitskonstruktion. Sonst würden sie sich ja nicht verzweifelt dagegen wehren, andere Wirklichkeitskonstruktionen, die auch nur so ein bisschen abweichen, zumindest mal zu beschnuppern. Ne? So, jetzt geht ich erstmal ins Meer abkühlen. Ja, und deswegen kommen natürlich so Religionskritiker, die sich nicht sehr intensiv mit Religionen auseinandergesetzt haben. Natürlich nicht besonders glaubwürdig rüber, wenn sie sagen, ich brauche mich damit gar nicht auseinanderzusetzen. Ich erkenne schon an Punkt 1, dass das scheiße ist. Das ist insofern richtig, weil natürlich braucht man sich mit nichts auseinanderzusetzen, das ist schon richtig. Aber natürlich ist Religionskritik nicht sehr fundiert, wenn sie schon an Punkt 1 sagt, das ist für mich Schwachsinn. Und alles, was darauf aufbaut, das interessiert mich nicht mehr, ne? Deswegen ist zum Beispiel meine Kritik am Buddhismus, die sich ja auf ein paar Punkte beschränkt. Ich habe mich ja wirklich nicht sehr intensiv mit dem Buddhismus auseinandergesetzt. Natürlich nicht besonders gehaltvoll, ne? Also, ja, kann man sagen, ne? Nicht besonders gehaltvoll, gar keine Frage. Und da steht ja jedem frei, das anders zu sehen, natürlich, ne? Und ich würde auch nie mit Buddhisten diskutieren, weil mich das einfach nicht interessiert, ne? Also, aber ich würde denen natürlich zubelegen, dass sie mehr über den Buddhismus wissen und vielleicht das sogar aufgrund ihres Mehrwissens vielleicht eine größere Viabilität besteht für sie selber, ne? Also, klar, ne? Also, es kann ja sein, dass mein Buddhismuswissen derart reduziert ist, dass ich das, es ist wahrscheinlich sogar so, dass ich das nicht sachlich beurteilen kann, ne? Ich habe halt diese extreme Kritik der Leibfeindlichkeit, ich nenne den Buddhismus so wahr, ne? Als extreme Abwertung der Materie, aber das ist meins, ne? Ich bin da halt auch, ich bin da wirklich auch nicht dran interessiert. Wirklich nicht. Ne? Also ich finde den westlichen Buddhismus etwas befremdlich. Aber meine Kritik, da muss ich sagen, ist natürlich nicht besonders fundiert. Ja, und dann kann natürlich jemand sagen, ich glaube nicht an Gott, aber dann braucht er auch nicht mehr mit Christen über irgendwas zu diskutieren. Ne? Tut er ja auch meistens nicht. Es ist nur ein bisschen befremdlich, allerdings wirklich, dass zum Beispiel bei Jesus.de immer so 2 Atheisten am Start sind. Ne? Einen momentan ziemlich fanatischer und einer sehr gemäßigt. Ne? Aber es sind immer Atheisten, die mitdiskutieren. Und zwar immer missionierend mitdiskutieren. Ne? Das ist schon sehr befremdlich, finde ich. Aber man ist auch immer geneigt, dann mit denen zu diskutieren, weil natürlich ist das in einigen Punkten auch durchaus nützlich, weil eine gewisse fundierte Kritik natürlich auch die Schwachstellen der eigenen Wirklichkeitskonstruktion offenlegt, ne? Und das kann natürlich hilfreich sein, durchaus. Muss nicht hilfreich sein, kann hilfreich sein. Es geht natürlich, das sind natürlich jetzt positive Kritik, da gibt natürlich auch diesen destruktiven, ich kann nicht verstehen, wie man, ne? Also dieses von oben herab ist natürlich unerträglich, ne? Gut. Ja, also man muss sich nicht mit allem auseinandersetzen, das wäre noch schöner, ne? Und wer das nicht will, der soll das bleiben lassen. Aber der weiß halt dann auch nicht, wovon er redet, ne? Er kann sich natürlich eine Meinung bilden, das ist ja sein gutes Recht. Mache ich ja auch über alle möglichen Dinge. Aber letztendlich ist die Meinung natürlich nicht so viel wert. Okay. Ja, also ich kann nicht, ich will nicht verstehen, das ist eine Empathieverweigerung, die oft die Funktion hat, die eigene Wirklichkeitskonstruktion zu schützen. Es gibt eine gute Art, seine Wirklichkeitskonstruktion zu schützen, eine gesunde, eine konstruktive, ne? Nämlich wenn man sich gegen destruktive Ideologien abschottet, ne? Dann macht das Sinn, dann ist Empathieverweigerung auch sinnvoll, auch destruktiven Menschen gegenüber, ne? Das ist der eine Punkt, der natürlich sinnvoll ist. Es gibt eine destruktive Empathieverweigerung. Ich kann nicht verstehen, wie ein erwachsener Mensch glauben kann, dass Jesus auferstanden ist. Das ist eine Empathieverweigerung, die immer von einem Fundamentalisten ausgeht, der seine eigene Wirklichkeitskonstruktion für die Wahrheit hält, ne? Und gleichzeitig auch noch für gefährdet, ne? Also der sich bedroht fühlt, ne? Fundamentalisten fühlen sich halt immer durch andere Wirklichkeitskonstruktionen direkt bedroht. Was daran liegt, dass sie halt nicht auf so festen Grundwurzeln, wie sie versuchen, ihre Umgebung zu vermitteln. Gerade Scientisten machen das ja gerne, ne? Sondern durchaus wissen, also ahnen, ne? Auf der Bewusstseinsebene haben sie das nicht, aber sie ahnen natürlich, dass ihre Wirklichkeitskonstruktion genauso schwammig ist wie jede andere und in nichts wurzelt, wie jeder andere auch, und versuchen sich da mit so einer gewissen Überheblichkeit abzuschotten, indem sie halt jede abweichende Wirklichkeitskonstruktion knallhart der Empathie verweigern müssen, ne? Weil jemand verstehen zu wollen, also man kann ja jeden verstehen, aber dieses ich will nicht verstehen zurückzunehmen und zu sagen, ich will verstehen, wieso du so denkst, ne? Das bedeutet natürlich, die Relativität seiner eigenen Wirklichkeitskonstruktion zu akzeptieren, ne? Es sei denn, man macht es in manipulativer Absicht. Ne, das ist natürlich noch ein Ausweg, ne, den man bei Mission suchen muss, ne? Man versetzt sich in den anderen hinein, um halt seine Schwachstellen herauszufinden, aber nicht, um ihn als gleichwertigen Partner zu sehen, ne? Das ist klar. Man kann also Empathie natürlich auch missbrauchen, ne? Das geht. Gut, das machen ja zum Beispiel Missionare, scientistische Missionare, aber auch zum Beispiel evangelikale Missionare, die Katholiken missionieren. Da habe ich mal einen Artikel, so ein YouTube-Video gesehen, die suchen sich ganz gezielt, die versetzen sich schon in einen Katholiken rein, aber nur um seine Schwachstellen halt rauszufinden, um Ansätze zu finden, ihn zu manipulieren. Ne? Gut. Das zu der Plattitüde im Internet, ich kann nicht verstehen, Komma. Ne? Ja, ich denke mal, das war's. Das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur- und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise. Folge Nummer 95. Ja, es ging um die Plattitüde, ich kann nicht verstehen, Komma, das. Und ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat oder ihr Ergänzungen habt, dann schickt mir doch einfach eine E-Mail an eilig-podcast@yahoo.de. Eilig-podcast@yahoo.de, eilig-podcast@yahoo.de, eilig-podcast@yahoo.de. Ja, und bis zum nächsten Podcast. Tschüssikowski.